Stell dir vor, dein Leben würde sich über Nacht völlig verändern. Du wärst über Nacht ein völlig neuer Mensch. Neues Umfeld, neue Umstände, neue Möglichkeiten. Wie würdest du reagieren? Genau darum geht es in der Komödie Die Glücksritter. Zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten, tauschen über Nacht ihr Leben. Der obdachlose Gauner Billy Ray wird über Nacht zum erfolgreichen Geschäftsmann. Und der eigentliche Geschäftsmann wird über Nacht obdachlos. Louis landet in Armut. Doch das Witzige im Film ist, dass dieser Billy Ray sich immer noch so verhält wie ein Gauner. Er verhält sich immer noch so, als wäre er von der Straße, obwohl er jetzt reich ist. Er versteht zwar, dass er jetzt ein neues Leben hat, aber er lebt nicht wirklich entsprechend. Stattdessen bringt er seine alten Gewohnheiten mit, was zu einer Menge Chaos führt. Das ist Stoff für eine gute Komödie. Im Film lachen wir darüber, weil diese alten Gewohnheiten einfach nicht zu diesem neuen Leben passen. Doch in unserem echten Leben ist die Situation nicht so witzig. Als Christen haben wir durch Jesus Christus ein neues Leben bekommen. Wir sind eine neue Schöpfung, wie es Paulus schreibt. Aber die Frage ist, benehmen wir uns auch so? Leben wir dementsprechend? Oder schleppen wir unsere alten Gewohnheiten mit, unseren alten Lebensstil und unser altes Denken? So wollen wir heute gemeinsam darüber nachdenken, was es bedeutet, in diesem neuen Leben zu leben, in Christus zu leben. Was motiviert, ein solches Leben zu leben? Und wie können wir konkret alte Muster ablegen, um wirklich als neue Menschen in Jesus zu leben? Ich möchte euch ganz herzlich dazu einladen, eure Bibeln aufzuschlagen. Lasst uns gemeinsam Gottes unfehlbares und irrtumsloses Wort lesen. Aus Römer 6, die Verse 8 bis 14. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung ab Vers 8. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorcht. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Wir wollen heute schauen, wie wir dieses neue Leben, von dem Paulus hier im Römer 6 schreibt, leben. Wie wir neues Leben leben. Und das wollen wir anhand von drei Punkten tun. Der erste Punkt ist, wie wir das neue Leben im Hinblick auf die Ewigkeit leben. Verse 8 bis 10. Der zweite Punkt, wie wir dieses neue Leben für Gott leben. Verse 11 bis 13. Und schließlich der dritte Punkt, wie wir das neue Leben unter der Gnade leben. Vers 14. Lasst uns noch einmal kurz vergegenwärtigen, wo wir gerade im Römerbrief stehen. Inspiriert vom Heiligen Geist hat Paulus uns diesen wunderbaren Römerbrief gegeben. Und mit diesem Römerbrief haben wir eine Abhandlung über das Evangelium, über die Punkte des Glaubens. Paulus erklärt Schritt für Schritt einen Punkt nach dem anderen. Wunderbar strukturiert und systematisch, logisch aufgebaut. In Kapitel 1 bis 3 zeigt Paulus, dass jeder Mensch vor Gott verantwortlich ist. aber auch, dass jeder Mensch schuldig ist. Jeder Mensch hat gegen Gott gesündigt und verdient die gerechte Strafe. In Kapitel 3 bis 5 zeigt Paulus dann, dass man durch den Glauben gerechtfertigt wird. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, bekommt Vergebung, bekommt das ewige Leben. Wir können uns das nicht erarbeiten, nicht mit unseren Taten verdienen. Nein, nur durch den Glauben an Jesus Christus. Denn er ist als Gerechter für die Ungerechten gestorben. Und durch diesen Glauben an Jesus Christus bekommen wir Frieden mit Gott und neues Leben. Und jetzt kommt Paulus dazu und zeigt in den Versen, in den Kapiteln 6 bis 8, dieses neue Leben. Er zeigt, was das für Auswirkungen auf unser Leben hat. Die Macht der Sünde wurde gebrochen und dementsprechend sollen wir jetzt leben. Jetzt, wo wir wissen, wo wir stehen, wo Paulus hier zu uns schreibt, wollen wir mit dem ersten Punkt beginnen, das neue Leben im Hinblick auf die Ewigkeit. In diesem Jahr dürfen viele Freunde, Bekannte von mir heiraten. Ich habe das Gefühl, es werden immer mehr. Und für diesen einen Tag wird Unglaubliches geleistet. Die Paare, sie sparen und arbeiten, damit sie sich diesen Tag leisten können. Sie aktivieren alte Freunde und Bekannte, damit sie Hilfe haben, damit dieser Tag perfekt wird. Sie planen, sie überlegen, sie machen sich wahnsinnig viel Gedanken für diesen einen Tag. Der eine oder andere lernt vielleicht noch schnell tanzen für den Hochzeitstanz. Und je nachdem muss man vielleicht auch etwas zu- oder abnähen, damit man dann in den Anzug oder das Kleid passt. Da werden keine Kosten und keine Mühen gescheut für diesen einen Tag. Und ich staune. Ich staune, was die Paare alles investieren aus Freude für dieses Fest, weil dieser Tag ihnen wichtig ist. Und wenn man sich schon so hart ins Zeug legen kann für einen Tag, wie viel mehr sollten wir uns ins Zeug legen für die Ewigkeit? Dieses Fest, die Hochzeit, dauert nicht einmal 24 Stunden. Doch die Ewigkeit dauert eine Ewigkeit. Lasst uns also auf diese Ewigkeit schauen, denn sie darf uns motivieren, im Hinblick darauf, für Christus zu leben. Denn wir werden einmal mit Christus leben, wie es in Vers 8 heißt. Wir werden eine Ewigkeit bei Gott verbringen. In dieser Ewigkeit haben wir vollkommene Gemeinschaft mit Gott. Wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir werden seine Gegenwart, seine ganze Herrlichkeit genießen dürfen. Wir werden in seiner Gegenwart die Fülle der Freude haben, die Wonne zu seiner Rechten ewiglich, wie es in Psalm 16, Vers 11 heißt. Unsere tiefsten Sehnsüchte nach Sinn, nach Liebe, Erfüllung werden bei ihm vollkommen gestillt. Es gibt keine Trennung mehr durch Sünde oder Schwachheit. Wir sind völlig erlöst und in völliger Einheit mit Gott. Und diese Einheit haben wir auch mit allen Gläubigen, mit allen anderen Anbetern von Gott. Es wird keine Feindschaft mehr geben, keine Eifersucht, auch keine Missverständnisse mehr. Nein, alle Nationen, alle Völker werden gemeinsam Gott anbeten. In dieser Ewigkeit wird es kein Leid, kein Schmerz, keinen Tod und keine Träne mehr geben. Alles, was wir in dieser Welt an Schmerz und Kummer erleben müssten, wird überwunden sein. Und dieser Zustand wird unveränderlich und ewig sein. Diese Ewigkeit ist absolut sicher. Sie hängt nicht von uns ab und nicht von äußeren Umständen, sondern von Gott allein. So gibt es also keine Unsicherheit mehr, keine Angst vor Verlust, denn bei Gott ist für alles sicher. Bei Gott sind wir für immer sicher, denn bei ihm haben wir neues, ewiges Leben. Dieses ewige Leben hat jeder, der an Jesus Christus glaubt. Jeder, der eine Beziehung zu Jesus Christus hat. Und wenn du noch keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hast, dann möchte ich dich jetzt hier einladen. Komm zu Jesus, gib ihm dein Leben. Gib ihm deine Sünden hin. Bei ihm ist Vergebung und bei ihm ist dieses herrliche neue Leben. Paulus weist uns hier auf dieses neue, ewige Leben hin, auf die herrliche Ewigkeit, die wir bei Gott verbringen dürfen. Doch es geht ihm weniger darum, dass wir mit unseren Gedanken in der Zukunft hängen, als darum, dass diese Perspektive Ewigkeit Auswirkungen aufs Hier und Jetzt hat. Auswirkungen auf unser Leben. Wir sollen unser Leben nicht verträumen, nein, wir sollen uns daran freuen und in dieser Freude jetzt schon leben für Gott. Weil Gott uns das alles schenkt, diese ewige Freude, wollen wir jetzt schon unser Leben danach ausrichten. Unser Leben nach Gott ausrichten. Unser Leben ganz ihm leben. Und so kommen wir zu diesem neuen, ewigen Leben für Gott. Weil es sich hier schon auf unser Leben auswirkt. Nicht erst in der Ewigkeit. Nein, das neue Leben ist jetzt schon in uns angebrochen. Der zweite Punkt, ein neues Leben für Gott. So heißt es in den Versen 11 bis 13. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorcht. Stellt euch auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Heftige Worte, harte Worte, ermahnende Worte. Und das ist die erste Ermahnung im ganzen Römerbrief überhaupt. Das erste Mal, dass Paulus aktiv seinen Lesern, seinen Zuhörern eine Aufforderung gibt, eine Anweisung gibt. Denn bisher hat Paulus erklärt, was unsere Stellung vor Gott ist. Einst Sünder und Feinde Gottes, jetzt Kinder und Diener Gottes. Durch Jesus sind wir gerecht gesprochen und wir gehören zu Gott. Paulus kommt also jetzt hier nicht einfach mit der Moralkeule. Nein, er hat ein festes Fundament gelegt. Jesus Christus, das Fundament. Und aufgrund dieser 5 Kapitel vorher müssen wir verstehen, was er jetzt sagt. Nach der Rechtfertigung kommt die Heiligung. Gott hat unglaublich Großes für uns getan. Jetzt dürfen wir für ihn leben. Doch ein heiliges Leben für Gott ist nicht dazu da, dass wir uns selbst erretten. Unsere Werke können uns nicht erretten. Das kann nur Jesus und Jesus allein. Wir sind rein aus Gnade gerettet. Das können wir nicht selbst bewirken, noch dem irgendetwas hinzufügen. Aber diese Rettung bleibt nicht fruchtlos. Die Frucht der Rettung ist ein Leben, dass Gott regiert. Aus Dankbarkeit für diese Rettung dürfen wir jetzt für Gott leben. Und wenn wir ohne diese Rettung in Jesus Christus versuchen, nach diesen Versen zu leben, dann wird es nur ein trauriger Versuch bleiben. Es wird kläglich scheitern, weil wir nur versuchen, moralisch gut zu leben. Ohne das Wissen, das uns vergeben ist, ist der Kampf gegen die Sünde sinnlos. Deshalb hat Paulus so breit und lang erklärt, was wir in Jesus haben, was Gott für uns getan hat, um jetzt zu sagen, was wir tun sollen. Und damit wir nicht beim Wissen stehen bleiben, sondern auch ins Tun kommen, gibt uns Paulus eine ganz praktische Aufforderung. In Vers 11. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Das hat etwas mit der Vernunft und dem Willen zu tun. Wir sollen uns der Sünde für tot halten. Nun kommt dieser Begriff im Deutschen recht schwach rüber. Wenn jemand sich für etwas hält, dann drücken wir damit aus, dass er denkt, er wäre etwas, aber er ist es in Wirklichkeit nicht. Er bildet sich das ein. Der Text hier sagt aber genau das Gegenteil. Wir sollen der Realität entsprechend denken. Und die Realität ist, dass wir der Herrschaft der Sünde gestorben sind. Genauso wie Jesus Christus der Sünde gestorben ist, sind wir nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Wir können uns entscheiden, nicht zu sündigen. Wir sollen uns nicht irgendetwas einbilden, sondern der Realität entsprechend leben, entsprechend denken. Wenn du mit Jesus Christus gestorben und auferstanden bist, dann denke auf diese Weise. Erkenne dich selbst auf diese Weise, denn das ist die Wahrheit. Bedenke, dass dein altes Leben tot ist. Das gibt es nicht mehr, du kannst nicht mehr zurück. Dein altes Leben ist ein für allemal gestorben. Halte dich der Sünde für tot. Das fängt beim Denken an, aber es bleibt nicht nur beim Denken, sondern es wirkt sich auf unser ganzes Leben aus. Und es bedeutet, dass wir so auf die Versuchung reagieren, wie wenn wir tot wären. In Gedanken versucht die Sünde am meisten zu attackieren. Meist kommt die Versuchung und sie schleicht sich ein. Sie fängt an zu kreisen, sie wird immer größer und größer, bis sie irgendwann unwiderstehlich ist. Bis wir diese Sünde dann auch tun, bis wir sie ausführen. Deshalb ist Paulus Rat genau hier an dieser Stelle. Deswegen greift er hier an, halte dich für tot. Bedenke, die Versuchung ist an deinen alten Menschen adressiert. Doch jetzt bist du ein neuer Mensch. Wenn dieses Päckchen der Versuchung kommt, dann gibt es den Empfänger nicht mehr. Der ist tot. Zufällig siehst du dem Empfänger recht ähnlich. Aber du bist nicht der Empfänger. Du bist ein neuer Mensch. Du bist ein neuer Mensch in Gott. Dieses Päckchen, diese Versuchung, diese Sünde ist nicht für dich. Und ich möchte es noch viel eindrücklicher zeigen. Schaut euch einmal diesen Stein an. In diesem Stein ist kein Leben. Dieser Stein ist tot. Und wir können uns jetzt nochmal vorstellen, wie dieser Stein reagiert, wenn Versuchung kommt. Wie reagiert der Stein, wenn eine schöne Frau vorbeiläuft? Wie reagiert der Stein, wenn eine Möglichkeit besteht, unbemerkt 1.000 Franken zu stehlen? Gar nicht. Und der Stein reagiert nicht nur ein bisschen langsam nach Überlegen, dann doch. Nein, er ist tot, er reagiert gar nicht. Genauso sollen wir auf Versuchung reagieren. Wir sind tot für die Sünde. Wir reagieren gar nicht darauf, wenn sie uns lockt. Das ist das Effektivste überhaupt gegen die Sünde. Keinen Schritt auf die Sünde zumachen. Wenn Versuchung kommt, sei ein Stein. Sei tot wie dieser Stein für die Sünde. Doch gleichzeitig sind wir nicht generell tot wie dieser Stein. Nein, wir sind lebend für Gott. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und so dürfen wir für ihn leben. Mit Gott reden, Achtung vor Gott haben, Gott anbeten, Freude an ihm haben. Das heißt es, für Gott zu leben. Mit Gottes Ehre und Herrlichkeit als Ziel leben. Mit seinem Wort und seinem Willen als Richtschnur leben. Das heißt es, lebendig für Gott zu sein. Und dieses Leben kann nur funktionieren, wenn man von Neuem geboren ist. Wenn man durch Jesus Christus neues Leben hat. Denn dann leben wir erst nach anderen Zielen. Mit anderer Motivation, mit anderen Regeln als bisher. Ein gottgeweihtes Leben ist ein Leben, ein neues Leben. Vorher hat uns die Selbstsucht regiert. Jetzt darf uns Gott regieren. Und so führt Paulus diesen Gedanken weiter aus. Ich möchte noch einmal die Verse 12 bis 13 lesen. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorcht. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Paulus sagt damit, lebt nicht wie früher. Er sagt, du bist ein Lebender aus den Toten. Früher warst du tot in den Sünden, jetzt bist du tot für die Sünden und lebend für Gott. Du bist lebendig gemacht, also lebe auch so. Wenn man zu einem Sklaven sagt, benimm dich nicht wie ein Sklave, dann verhöhnt man ihn, man spottet über ihn. Doch wenn man zu einem Menschen, der aus der Sklaverei frei gekommen ist, wenn man zu ihm sagt, benimm dich nicht wie ein Sklave, dann ist das sinnvoll. Er ist nicht mehr in dieser Gefangenschaft. Er muss sich nicht mehr so benehmen. Er ist ein freier Mensch und er soll dementsprechend leben. Und er muss erst lernen, dementsprechend zu leben. So ist auch diese Ermahnung für uns sinnvoll. Und sie macht zugleich deutlich, dass der Tod der Sünde für die Gläubigen nicht bedeutet, dass wir nicht mehr sündigen können, dass wir immun gegen Versuchung wären oder unfähig wären, in Sünde zu fallen. Wir können zwar noch von Sünde eingeholt und überwunden werden, doch wir wollen uns von ihr nicht regieren lassen. Die Tyrannei der Sünde ist gebrochen, sodass wir uns frei entscheiden können, nicht zu sündigen. Aber wir müssen uns dafür entscheiden, nicht zu sündigen. Das heißt, dass wir die Wahl haben. Wählen wir die Sünde oder wählen wir Gott? Wählen heißt, dass wir eine Sache der anderen Sache vorziehen. Wenn wir uns gegen die Sünde entscheiden, dann nur, weil Gott und das, was Gott verspricht, viel besser ist, weil wir es für besser halten. Und andersrum entscheiden wir uns für die Sünde, weil wir ihren falschen Versprechungen glauben und die Sünde für besser halten. Wenn also die Versuchung wiederkommt, denke daran. Es war die Sünde, die dein Leib sterblich machte. Warum solltest du dich so einem Feind wieder hingeben? Und schau auf Jesus. Schau auf Christus, er hat dich teuer erkauft. Er hat sich nicht geschont, sondern alles für dich gegeben. Er ist bis zum Tod am Kreuz für dich gegangen. Mit seinem Leben hat er dich teuer erkauft. Als die Korinther in sexueller Unmoral gelebt haben, hat Paulus sie genau daran erinnert. Ich lese aus Korinther 6, Verse 15, dann 19 bis 20. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Das gilt in jeder Hinsicht. Unser ganzer Leib soll Gott dienen, nicht der Sünde. Wenn Gott uns von etwas frei macht, dann macht er uns immer von etwas frei und zugleich für etwas frei. Gott hat uns frei gemacht von der Sklaverei der Sünde, damit wir frei sind, ihm zu dienen. Und was für eine Ehre Gott uns damit erweist. Wir wurden von Sklaven des Feindes zu Dienern des höchsten Gottes. Paulus gibt uns jetzt hier in Römer ein wunderbares Bild, wie das gelingen kann, um das greifbar zu machen. Jedes Glied an unserem Körper kann entweder ein Werkzeug der Gerechtigkeit oder ein Werkzeug der Ungerechtigkeit sein. Man könnte vielleicht auch sagen, unser Körper ist wie ein Schweizer Taschenmesser. Es hat viele verschiedene Glieder und viele verschiedene Funktionen. Doch die Frage ist, wie gebrauchen wir das? Dient es der Sünde oder dient es Gott? Wir können unsere Augen entweder zum Sündigen nutzen, für lustvolle Blicke, wir schauen Pornos an, wir fokussieren uns auf materielle Dinge, oder wir nutzen unsere Augen für Gott. Wir schauen auf Gott, wir schauen nach Möglichkeiten, unserem Nächsten zu dienen, ihm Ehre und Liebe zu erweisen. Wir können auch unseren Mund entweder für Klatsch und Tratsch, für böse oder verletzende Worte benutzen oder zur Ermutigung und zur Erbauung, um unseren Nachbarn vom Evangelium zu erzählen. Wir können unseren Mund nutzen, um Gott die Ehre zu geben, so wie wir es vor uns getan haben, in Liedern ihm zu singen, für das Gebet und für den Lobpreis. Auch unsere Ohren dienen der Ungerechtigkeit, wenn wir auf die Verführung hören, wenn wir falschen Lehren zuhören oder schlechte Ratschläge. Doch wir können unsere Ohren auch für die Gerechtigkeit nutzen, wenn wir auf Gottes Wort hören, wenn wir uns von seiner Weisheit leiten lassen und auf die Bedürfnisse anderer hören, ein offenes Ohr für unseren Nächsten haben und auch, wenn wir prüfen, was wir hören. Und auch unsere Hände können entweder ein Werkzeug der Sünde oder ein Werkzeug für Gott sein. Wir können stehlen, gewalttätig sein, egoistisch handeln. Vielleicht nehmen wir auch unsere Hände und wir stecken sie in die Hosentaschen und tun bewusst nicht, was dem Nächsten dienen würde. Wir verwehren unserem Nächsten den Liebesdienst. Oder wir nutzen unsere Hände, um unserem Nächsten zu helfen, ihm zu dienen, ihm tatkräftig zu unterstützen. Oder wir falten unsere Hände zum Gebet und loben und preisen Gott auch mit unseren Händen. Sogar die Füße. Die Füße können nicht nur schlimm riechen, nein, sie können uns auch auf schlimme Wege führen. Uns an Orte führen, wo wir die Sünde frei und ungehemmt ausleben können. Oder sie dienen dazu, dass wir zu Menschen gehen, ihnen von Gott erzählen. Dass wir für unseren Nächsten die Extrameile gehen. Dass wir zu Kranken und Leuten in Not gehen. Schließlich auch das Herz. Vielleicht würden wir heute sagen, eher das Gehirn. Jedenfalls der Teil, wo die Gedanken sind. Wo unsere Emotionen auch sitzen. Und das ist wohl der wichtigste Teil. Denn aus unseren Entscheidungen fließen alle anderen Taten. So können wir unser Herz bzw. Gehirn entweder für die Sünde nutzen, für Eifersucht, Hass, Stolz, um sündige Gedanken zu nähren und schleifen zu lassen. Oder wir nutzen es für Gott, um über Gottes Wort zu meditieren, über Gottes Wort nachzudenken, uns an Gott zu freuen, für Liebe und Mitgefühl. Ihr seht, man könnte das noch viel weiter ausführen, denn wir haben noch so einige mehr Teile an unserem Körper. Wir können unseren ganzen Leib für Gott nutzen, ihm zu dienen. Wir müssen es nicht mehr für die Ungerechtigkeit gebrauchen. Doch ich merke, dass ich oft dabei stehen bleibe, meinen Körper nicht für die Ungerechtigkeit zu brauchen. Und nicht weitergehen, meinen Körper für Gott zu gebrauchen. Dazu hat er uns diesen wunderbaren Leib gegeben, dass wir ihn für ihn gebrauchen, damit wir Gott die Ehre geben mit unserem Körper. Doch das werden wir, wie gesagt, nur tun, wenn wir dieses neue Leben haben. Nur dann verstehen wir, wozu. Nur dann macht es für uns Sinn, zu Gottes Ehre zu leben. Nur dann werden wir immer mehr und mehr danach streben und trachten, für Gott zu leben. Dieses neue Leben immer mehr und mehr in uns scheinen zu lassen. Und das ist ein Prozess. Man fängt klein an. Man geht Schritte und darf das immer mehr und mehr in seinem Leben bemerken und ausführen. Und sind wir mal ehrlich, es ist ein wunderbarer Anspruch, alle Glieder des Körpers für Gott zu nutzen. Und doch fallen wir immer wieder. Immer wieder fallen wir in Sünde, egal wie sehr wir uns anstrengen, egal wie sehr wir uns bemühen. Irgendwann fallen wir immer wieder. Und das ist umso schmerzlicher, wenn es irgendwelche alten Sünden sind, mit denen wir schon lange zu kämpfen haben. Und deshalb hat Gott uns durch Paulus den Vers 14 geschrieben, wo es heißt: Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das ist unser letzter Punkt, das neue Leben unter der Gnade leben. Dieses Leben für Gott ist kein Leben unter dem Gesetz. Wir müssen nicht unser Leben in Angst führen, dass wir ja genug tun, um gerettet zu sein. Nicht in Angst davor, irgendetwas falsch zu machen und unser Heil ewig zu verlieren. Nicht aus Angst vor der Strafe, die Christus schon getragen hat. Unser Leben ist nicht wie in diesem Kinderlied, wo es heißt: Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Denn der Vater im Himmel schaut auf dich herab, deshalb pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Wir haben ein Leben unter der Gnade. Natürlich sollen wir für Gott leben, dieses neue Leben auch gebrauchen. Doch nicht aus Angst, sondern aus Liebe zu Gott. Weil er Gefallen an uns gefunden hat, wollen wir ihm gefallen. Wir sollen unter dieser Gnade leben, eine Gnade, die in Jesus Christus deutlich wird. Er ist für unsere Sünden am blutigen Kreuz gestorben. Er ist nicht im Himmel geblieben, sondern ist Mensch geworden, damit wir Erlösung bekommen, damit wir dieses neue Leben bekommen. Er hat den Sieg errungen. Er hat uns das ewige Leben erkauft. Er hat alles für uns gegeben. Und so dürfen wir jetzt alles für ihn geben. Doch in Perfektion werden wir das erst im Himmel können. Erst in Ewigkeit werden wir nicht mehr sündigen. Deshalb leben wir unter der Gnade. Wir wollen die Gnade nicht als Freifahrtschein nutzen, um zu sündigen, als wäre es eine billige Gnade. Nein, wir sind teuer erkauft. Doch wir sind erkauft. Wir dürfen wissen, Jesus Christus wäscht uns durch sein Blut rein. Wir dürfen immer wieder und wieder zu Jesus kommen. Wenn wir unseren Begierden nachgegangen sind, dürfen wir zu Jesus kommen und erfahren Vergebung. Wenn wir unseren Körper als ein Glied der Ungerechtigkeit benutzt haben, dürfen wir zu Jesus kommen und erfahren Vergebung. Wenn sich unser Herz wieder mal nur selbst sucht, dürfen wir zu Jesus kommen und erfahren Vergebung. Wir müssen uns nicht unter die Sünde versklaven lassen, sondern wir dürfen umkehren, immer wieder und wieder. Jeden Tag das Evangelium leben, in den kleinen Dingen wie in den großen Dingen. Wir dürfen zu Jesus kommen, so wie wir sind, aber wir müssen nicht bleiben, wie wir sind. Und im Wissen der Vergebung, dieser herrlichen Gnade und unserer herrlichen Zukunft wollen wir zu Gottes Ehre leben. Amen. Ich möchte noch beten. Heiliger Vater, ich will dir danken, dass du uns diesen Römerbrief gegeben hast. Dass wir auch so praktische Anweisungen hier drin haben, wie wir dir zur Ehre leben können. Und Herr, du siehst, dass es ein Kampf ist, dass es ein beständiges Ringen ist, ein immer wieder ein Neuentscheiden für dich. So möchte ich dich bitten, veränder du unser Herz, dass wir deine Herrlichkeit sehen, dass wir deine Größe sehen, dass wir immer mehr wollen, dass wir immer mehr dir gefallen wollen, immer mehr dir leben wollen. Bitte lass uns die Gnade, die wir in Jesus Christus haben, immer mehr erkennen und hilf uns dabei, auch so zu leben. Amen.